Woher kam das Coronavirus wirklich? Das wird seit Jahren kontrovers diskutiert und war nun auch ein Fall für die Justiz, zumindest indirekt. Am vergangenen Freitag hat das Landgericht Hamburg ein Urteil in der Hauptsache zwischen dem Virologen Christian Drosten und dem Physiker Roland Wiesenlanger verkündet. Konkret geht es um ein Interview aus dem Jahr 2022, in dem Professor Wiesenlanger schwere Vorwürfe erhob. Das Gericht hat ihm nun zwei zentrale Aussagen untersagt. Er darf weder behaupten, Drosten habe die Öffentlichkeit gezielt getäuscht, noch dass die Initiative Scientists for Science das Ziel verfolgte, virologische Forschung frei von jeglichen Beschränkungen zu halten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, schlägt aber bereits hohe Wellen. Nicht zuletzt, weil Kritiker die Einschränkung der Meinungsfreiheit beklagen und der Prozessverlauf selbst für einige Fragen sorgte. Wir sprechen heute direkt mit dem Betroffenen, Professor Roland Wiesenlanger. Guten Tag.
Guten Tag, Emilius.
Herr Wiesenlanger, das Landgericht Hamburg hat Ihnen am Freitag zwei zentrale Aussagen aus einem Interview aus dem Jahr 2022 untersagt. Bevor wir in die Details gehen, wie lautet denn Ihre erste Reaktion auf dieses Urteil?
Ja, ich war doch sehr bestürzt. Es geht ja hier um äußerungsrechtliche Fragen im Zusammenhang mit dem Ursprung der Coronavirus-Pandemie und wie dieser Ursprung auch kommuniziert wurde im öffentlichen Raum. Und dabei handelt es sich ja um eine Frage, die unglaublich relevant ist für die allgemeine Bevölkerung. Deshalb war auch das Interesse an diesem Verfahren unglaublich groß, nicht nur auf nationaler, sondern internationaler Ebene. Es geht ja hier letzten Endes um eine Pandemie, die Millionen von Menschenleben gefordert hat weltweit. Milliarden sind geschädigt worden wirtschaftlich und es gab Billionenschäden für die Wirtschaft. Also eine unglaublich wichtige Thematik. Und hier ist es eigentlich so, dass das Bundesverfassungsgericht in der Vergangenheit immer gesagt hat, beim Meinungskampf in einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage spricht die Vermutung zugunsten und für die Zulässigkeit der freien Rede. Und deshalb bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass spätestens in der Hauptsache auch diese beiden, übrigens neben sechs weiteren Aussagen, die bereits im Eilverfahren mir zugestanden wurden, dass auch diese zwei verbleibenden Aussagen als zulässig im Hauptverfahren erklärt werden. Und ich war sehr überrascht, dass hier einmal mehr, muss man leider sagen, das allgemeine Persönlichkeitsrecht zu Lasten der Meinungsfreiheit missbraucht wurde.
Das Gericht hat in ihrem Vorwurf der gezielten Täuschung der Öffentlichkeit durch Christian Drosten eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts gesehen, da es sich um eine beweisbare Tatsache handle, für die sie dann nicht genügend Belege geliefert hätten. Es sagt also gewissermaßen, man kann nicht einfach eine Meinung rausschießen, sondern muss Belege liefern. Hätten Sie das tun können und versäumt oder finden Sie, das wäre an dieser Stelle nicht nötig gewesen?
Also zunächst einmal ist es doch hochinteressant, dass der Kläger, also Herr Drosten, selbst in einem Tweet einen Tag nach meinem damaligen Cicero-Interview gesagt hat, dass es in meinem Interview, ich zitiere wörtlich, keine belastbaren Tatsachenbehauptungen gegeben hätte und dass dies nur ein Vorkommnis wäre. Also der Kläger selbst hat ausgesagt, dass es keine belastbaren Tatsachenbehauptungen gibt. Das Gericht hat das allerdings dann anders gesehen, hat Tatsachenbehauptungen unterstellt. Dann muss man doch auch Beweise zulassen. Und tatsächlich haben wir diverse Zeugen benannt. Zeugen wurden aber nicht zugelassen. Dann haben wir Zeugenaussagen eingeholt, unter anderem von einem weltweit renommierten Virologen des berühmten Pasteur-Instituts in Paris. Der war übrigens früher schon Berater des Deutschen Ethikrats und auch der Volkswagen-Stiftung in Fragen der Biosicherheit. Und der hat bestätigt schriftlich, dass alles, was ich gesagt habe, insbesondere auch diese zwei Aussagen, die mir jetzt verboten werden sollen, dass die absolut korrekt und richtig sind. Und des Weiteren hat auch noch ein US-Molekularbiologe, der Berater war der US-Regierung zu Zeiten der Covid-19-Pandemie, bestätigt, und zwar durch eine eigene eidesstattliche Versicherung, dass die eidesstattliche Versicherung, die Herr Drosten vorgelegt hat im Rahmen dieses Verfahrens, und zwar schon im Eilverfahren im März 2022, dass die nicht korrekt ist und unwahr ist, und zwar in mehreren Punkten. Das ist doch erstaunlich, dass ein Gericht dann so wesentliche Zeugenaussagen aus der internationalen Fachcommunity einfach übergeht, Sie haben dann argumentiert, die Richter des Landgerichts, ich zitiere mal wörtlich aus dem Urteil, auf die vom Beklagten, also mir, aufgeworfenen Bedenken hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Klägers, also Herrn Drosten, kommt es nach alledem ebenso wenig an, wie auf die Frage, ob eine eidesstattliche Versicherung des Klägers, also Herrn Drosten, falsch sei. Also das ist doch etwas, was einem doch sehr zu denken geben muss, dass es auf eine falsche eidesstattliche Versicherung nicht ankäme, zumal das, was mir jetzt untersagt werden soll, tatsächlich auch im Kontext dieser eidesstattlichen Versicherung zu sehen ist. Und die zweite Aussage, die mir verboten werden soll, ist praktisch ein wörtliches Zitat. Ich habe einen wörtlichen Begriff einer Webseite einer wissenschaftlichen Gruppe verwendet und dazu schreibt dann das Gericht auf die Frage, ob insoweit die strengen Grundsätze des Zitatschutzes anzuwenden und eine Verletzung des Rechts am eigenen Wort anzunehmen sein könnte, kommt es dabei nicht an. Also Sie sehen schon, ich könnte jetzt so weiterfahren. Auf alles, was wir zur Belegung dieser Tatsachen hervorgebracht haben, ist das Gericht nicht eingegangen. Zum Teil auch wurden wesentliche Dinge auch in der Begründung dann des Urteils nicht erwähnt. Und das ist also etwas, was überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also nicht nur durch mich als Betroffenen, sondern ich habe mittlerweile mit etwa ein Dutzend Juristen gesprochen, die auch jetzt die Urteilsbegründung in schriftlicher Form schon angeschaut hatten, die das alles nicht nachvollziehen können.
Das Gericht hat also gewissermaßen eine Grenze zwischen Meinung und Tatsachenbehauptung gezogen. Über Ihren Fall hinaus sehen Sie durch solche Urteile die Freiheit der ganzen wissenschaftlichen Debatte in Deutschland oder eben darüber hinaus der Meinungsfreiheit gefährdet?
Ja, das sehe ich durchaus so und das sehe ja nicht nur ich so. Ich möchte mal darauf hinweisen, dass gerade in den letzten Tagen ein Europaratskommissar sich dahingehend geäußert hat, dass er die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht sehe. Es erschien auch im Februar gerade jüngst also ein UN-Bericht, der den Umgang mit der Meinungsfreiheit in Deutschland kritisiert hat. Des Weiteren wissen Sie, dass auch die USA die Entwicklung bezüglich der Meinungsfreiheit in Deutschland sehr kritisch sehen. Ich darf an die Äußerungen von Vizepräsident J.D. Vance vor der Münchner Sicherheitskonferenz hier erinnern. Sogar das Bundesverfassungsgericht hat sich gerade jüngst auch geäußert und tatsächlich auch in einer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass es die Entwicklung also bezüglich der Einschränkung der Meinungsfreiheit mit dem Argument des allgemeinen Persönlichkeitsrechts kritisch sieht und hat insbesondere einige Gerichte eben auch darauf hingewiesen, dass es diese Abwägung durchaus sehr detailliert machen muss und auch begründen muss, warum im jeweiligen speziellen Fall das allgemeine Persönlichkeitsrecht hier vorne angestellt wird. In dem Falle, der jetzt hier vorliegt, also Äußerungen, die im Kontext stehen der Ursprungsfrage einer weltweiten Katastrophe, die Millionen Tote verursacht und auch Milliarden Menschen tangiert hat, ist doch vollkommen klar, dass das eine offene Debatte, ein Meinungskampf ist in einer unglaublich wichtigen Angelegenheit. Und diese offene Debatte, dieser Meinungskampf soll jetzt offensichtlich durch so ein Urteil unterdrückt werden. Und das ist aus meiner Sicht ein katastrophales Signal gegenüber allen Geschädigten der Covid-19-Pandemie. Insofern bin ich ja am allerwenigsten vielleicht jetzt direkt betroffen, aber ich habe unglaublich viele Zuschriften bekommen von Menschen, die wirklich leiden unter den Folgen eben dieser Pandemie, sei es durch Covid-19-Erkrankungen, sei es durch Impfschädigungen, sei es, dass Kinder eben schwere Schäden davongetragen haben durch die Maßnahmen. Für mich ist das eine Katastrophe, diese Entwicklung, weil es wirklich heißt, dass man selbst zukünftig in so einer entscheidenden Frage des Ursprungs der Pandemie nicht mehr alles sagen darf in Deutschland. Und das ist für mich ein Fall, wo ich auch über persönliche Konsequenzen jetzt nachdenke.
Das alles hört sich nicht so an, als würden Sie es jetzt auf sich beruhen lassen. Wie geht es in dieser Sache? Das Urteil ist ja noch nicht rechtskräftig weiter.
Ja, nun, ich werde mich jetzt mit zahlreichen Juristen, nicht nur mit meinem eigenen Anwalt, beraten. Und die Sache ist noch lange nicht abgeschlossen, weil die unfaire Behandlung mir gegenüber, die wurde tatsächlich schon angekündigt. 4 Tage vor der mündlichen Verhandlung habe ich also schon eine Warnung bekommen vor einem unfairen Verfahren aus der Hamburger Verwaltung. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe zahlreiche andere Hinweise noch bekommen. Und letzten Endes hat auch mein Anwalt den gleichen Eindruck Ausdruck schon im Eilverfahren gehabt. Deshalb hat übrigens mein Anwalt versucht, das Hauptsacheverfahren eben nicht in Hamburg anzugehen, sondern mit einer sogenannten negativen Feststellungsklage, die Juristen wissen, was damit gemeint ist, vor dem Landgericht Köln diese Sache nach Köln zu holen, weil schon das Urteil des Oberlandesgerichts im Eilverfahren höchst problematisch war, auch aus juristischer Sicht. Aber das ist nicht gelungen. Die Gegenseite hat dann ihrerseits Hauptsacheklage in Hamburg erhoben. So ist das Ganze wieder in Hamburg gelandet. Jetzt muss man sich natürlich angesichts der ganzen Informationen, die mir eben auch vorliegen, fragen, ob sich das überhaupt lohnt, in Hamburg in Berufung zu gehen, weil ich natürlich nicht das vierte Mal gegen eine Wand laufen muss. Und da möchte ich auch noch mal etwas weiteres dazu sagen. Ich möchte mich bedanken bei allen, das sind Hunderte, die mir in den vergangenen Tagen geschrieben haben und eben auch gesagt haben, dass sie das überhaupt nicht nachvollziehen können. Ganz viele haben auch angeboten, zu spenden jetzt für eine Berufung. Ich möchte hierzu nur sagen, ich möchte weder mein persönliches Geld noch das Geld von Menschen, die es wirklich sehr, sehr gut meinen, hier in irgendeiner Art und Weise verschwenden. Wenn es also so offensichtlich ist, dass hier kein Recht mehr gesprochen wird und dass es offensichtlich hier politische Einflussnahmen gibt auf solche Entscheidungen, dann kann eigentlich nur eine andere Konsequenz dann die logische sein und nicht unbedingt eine Berufung.
Was bedeutet nun dieser Rechtsstreit für die immer noch nicht erfolgte Aufarbeitung der Corona-Zeit? Kann denn eine juristische Klärung überhaupt die wissenschaftliche Wahrheit ersetzen?
Ich habe schon in vielen früheren Interviews darauf hingewiesen, dass die ganze Aufarbeitung der Corona-Zeit und auch der Corona-Politik unglaublich stark zusammenhängt mit dieser Ursprungsfrage. Es gibt ja mittlerweile nicht nur Hinweise, sondern sogar Zeugenaussagen aus einer Anhörung vor dem britischen Parlament. Da hat also ein ehemaliges Mitglied des britischen Kabinetts ausgesagt, dass die frühe Information der Geheimdienste in Großbritannien gegenüber der britischen Regierung, also ähnlich wie die Situation auch in Deutschland war, dazu geführt hat, dass in Großbritannien die Notwendigkeit gesehen wurde, Lockdowns zu verhängen. Das ist also wörtlich gesagt worden, a man-made virus, und dass man eben die hohen Prinzipien der Freiheit, die eben Großbritannien auch immer ausgezeichnet haben, hier aufgeben musste, wegen der speziellen Natur dieses Virus. Das wurde wörtlich gesagt. Das heißt, die ganze Aufarbeitung, wieso kam es überhaupt zu Lockdowns, von denen wir jetzt wissen, spätestens nachdem jetzt ein Whistleblower die RKI-Protokolle öffentlich gemacht hat, wissen wir ja, dass Lockdowns überhaupt nicht notwendig gewesen wären. Und um diese Maßnahmen überhaupt einzuordnen und zu verstehen, müssen wir wissen, auf welcher Basis die Politik, und zwar nicht nur in Deutschland, genauso in der Schweiz, in Österreich und natürlich in allen anderen Ländern, überhaupt diese Maßnahmen beschlossen haben. Und deshalb ist die ganze Frage der Aufarbeitung unglaublich verbunden mit dieser zentralen Frage des Ursprungs der Corona-Pandemie. Und wenn das verboten wird, öffentlich auch anzusprechen und auszusprechen, dann kann die ganze Aufarbeitung der Corona-Maßnahmen und der ganzen Corona-Politik nicht erfolgreich sein.
Die Laborthese rund um das Coronavirus und juristische Folgen. Über ein aktuelles Gerichtsurteil habe ich mit Professor Roland Wiesendanger gesprochen, einem der Beteiligten. Besten Dank, Herr Wiesendanger.
Vielen Dank, Herr Milius.